Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Hey Leute, mir ist gesagt worden, weil wir hatten heute Morgen Auferstehungslobpreis, ich sage jetzt nicht wer, der hat zu mir gesagt, Günther, ich erwarte von dir, dass du, wenn du schon so früh aufstehst, morgen zum Zähne dann hier topfit bist, weil es geht um die Auferstehung. Und es ist das genialste Ereignis in der Weltgeschichte, da kannst du alles gegenüber, was du in der ganzen Weltgeschichte siehst und erlebt hast, alle Daten kannst du da auf die Seite schieben. Dieses Ereignis an diesem Ostermorgen damals in Jerusalem in dem Gartengrab war das entscheidendste Ereignis. Und daher, ich freue mich so sehr heute Morgen über den Worship, über den Lobpreis, über die Anbetung. Und deshalb, er ist auferstanden. Amen. Leute, nochmal, wenn das stimmt und ich gehe mal davon aus, die meisten, die hier sitzen, sagen, ja, das glaube ich. Wenn das stimmt, dann verändert das alles radikal im Jetzt und Hier und auch in der Ewigkeit. Paulus nimmt ein ganzes Kapitel, 1. Korinther 15, wo er leidenschaftlich drüber streitet oder das bezeugt, dass die Auferstehung Realität ist. Dass das nicht nur ein Hirngespinst ist, ein theologisches Konstrukt, wie auch manche Theologen heutzutage das meinen, glaubhaft zu machen. Es ist tatsächlich passiert. Und ganz am Schluss sagt Paulus mal, wäre Christus nicht auferstanden, wer weiß, was dann kommt? Dann wäre alles nichts. Dann könnten wir unsere Predigt einpacken. Dann würde ich euch sagen, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wir gehen jetzt nach Hause, schließen die Tür ab, hier für immer, man kann hier ein Fitnessstudio rein oder sonst irgendetwas. Wenn das nicht gewesen wäre und wir glauben an die Auferstehung und mein Wunsch für heute ist es, ich komme da gleich nachher noch ein bisschen dazu, diese hübschen Pflanzen, die wir hier haben, weil das aber so ist, weil Christus auferstanden ist, hat es Wirkung, Auswirkungen, damals und auch heute hinein. Back to life. Ich habe heute Morgen ein nettes WhatsApp gekriegt. Es ging nur jetzt nicht mehr so schnell von Handy auf Beamer irgendwie zu. Ich habe das erst heute Morgen gelesen, wo mir das jemand geschickt hat. Back to life. Das ist so eine Linie wie in Kliniken, in der Intensivstation. Ja, wenn ihr also dann war zuerst eine Linie und dann war so und dann war das Kreuz dazwischen, dann war wieder ein bisschen so und dann ging es wieder so weiter. Back to life. Das Leben ist zurück. Ja, es ist nicht in dem Grab geblieben. Das Leben ist zurück. Johannes, einer der Jünger, und er wird besonders als derjenige genannt, der Jesus sehr nahe stand. Er hat ja diese 21 Kapitel geschrieben. Und wisst ihr, ganz am Schluss, ich weiß nicht, habt ihr sicherlich schon mal gelesen, ganz am Schluss seines Evangeliums, im 20. Kapitel, macht er nochmal wie ein Resümee. Also wo er nochmal sagt, warum habe ich eigentlich das Ganze geschrieben? Warum habe ich mir eigentlich die Mühe gemacht, das alles aufzuschreiben? Was war meine Motivation? Wozu? Fragt man ja heute immer wieder, wozu? Johannes, hast du das aufgeschrieben? Er gibt sich selber eine Antwort. Er hat es nicht aufgeschrieben, um einen religiösen Unterhaltungsroman zu verfassen. Er hat es auch nicht aufgeschrieben, um eine Dokumentation, wo man Wissen dadurch anhäuft, zu schreiben. Es gibt ja mehrere literarische Stücke, die haben alle unterschiedliche Absichten. Das Evangelium des Johannes hat nur die eine Absicht. Und das lesen wir in Johannes 20. Er sagt, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Und manchmal frage ich mich immer, Mann, Johannes, hättest du doch nochmal 20 Kapitel geschrieben. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Was hätten wir noch von Jesus? Aber anscheinend reicht es, um das zu wissen, was wir wissen sollten. Aber er sagt, Jesus hat noch viel mehr getan. Die sind gar nicht in dem Buch geschrieben. Und da sagt er aber, was ich geschrieben habe, also was er jetzt geschrieben hat, diese aber sind geschrieben. Und jetzt kommt die zwei damit. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist. Wisst ihr, wie Johannes 1 beginnt, der Johannesprolog, da heißt, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ganze Johannesevangelium geht eigentlich darum, wo Johannes beweisen möchte, aufzeigen möchte, ja, das ist er, dieser Christus. Vielleicht ganz anders, als du denkst und dir das vorstellst, aber er ist es. Und dann sagt er, ich habe das alles aufgeschrieben, ich habe mir die ganze Mühe gemacht zu diesem einen Zweck, dass ihr heute, ihr Kirchheimer, ihr Tech-Region-Leute, dass ihr nachlesen könnt und erfasst, dass Christus der Messias ist. Und dann hört es aber damit nicht auf, sondern und damit ihr durch den Glauben was habt? Leben. Das sagt Johannes und sagt, wenn am Schluss des Lesens meines Evangeliums nicht was steht, Leben, dann habt ihr es nicht richtig gelesen. Dann habt ihr es nicht richtig erfasst. Johannes, geht es ums Leben. An Jesus Christus entscheidet sich Leben und Tod. Und ihm geht es ums Leben. Dass Menschen, die das lesen, dass sie Leben haben. Deshalb ist das Evangelium eine Auferstehungsschrift. Ein Lebenszeugnis. Etwas, was Leben schafft, Leben kreieren. Leute, du kannst 1000 Mal die Bibel lesen, wenn du es nur mit dem hier oben irgendwie liest. Das reicht manchmal nicht. Ne? Es reicht nicht. Es braucht Offenbarung. Und ich höre immer wieder sogar Leute, die lesen einfach, die haben noch nie, gibt es Zeugnisse, echt, die haben noch nie groß irgendwas vom christlichen Glauben gehört und irgendwie im Gefängnis oder sonst wo sie sind, haben sie mal eine Bibel zur Hand genommen und sie haben einfach mal angefangen zu lesen und merken, da geht was innerlich, da kommt was in Wallung, da kommt was in Bewegung. Leute, das ist mein Wunsch, auch nochmal für heute Morgen, dass Leben sich manifestiert. Es geht um Leben. Es geht um Leben. Und ich sage es nochmal und nochmal, werde es nicht müde zu sagen. Luther überschreibt das Vers sogar, damit ihr durch den Glauben ewiges Leben habt. Ewiges Leben. Oh ja, Leute, ewiges Leben. Hör mal, ewiges Leben. Und? Hey, ewiges Leben, weißt du, was das ist? Es ist absolut die Dimension und ich bin jedes Mal so froh, wenn ich eine Beerdigung machen darf, wo ich weiß, dieser Mensch ist in Christus. Wo ich dann Zeugnis geben kann und sagen kann, hey, dieses Leben ist jetzt nicht einfach vorbei, sondern es ist vollendet. Oder eben, kürzlich hat es ja auch jemand hier zitiert, Billy Graham ist ja gestorben, ja, vor einigen Zeit, waren 3 Wochen oder so, und wo er gesagt hat, wenn sie euch sagen, dass ich tot bin, glaubt ihnen kein Wort. Es hat sich nur meine Adresse geändert. Das ist Auferstehungshoffnung. Wenn man das glauben kann, gerade auch am Ende eines Lebens, gerade wenn schon das Leben weit fortgeschritten ist, aber auch wenn man mitten noch im Leben anscheinend steht. Wir alle wissen das nicht, wie manchmal Lebensführungen sind. Aber das ist eine Perspektive. Aber Leute, das andere Perspektive von ewig ist das Qualitätsleben jetzt und hier. Also Ewigkeit ist das zeitliche Ewige in Ewigkeit, aber es ist gleichzeitig das Leben jetzt und hier. Göttliches Leben, Qualitätsleben, das gleiche Leben, das in Jesus war. Warum kann man das sagen, lebt auch in uns? Warum? Weil wir in Christus auferstanden sind und weil es der gleiche Geist. Der Geist, da komme ich jetzt gleich dazu. Schafft Leben. Ihr Lieben, wer von euch hat einen Garten zu Hause? Jetzt kommen wir hier zu meinem schönen Steingau-Garten hier, den heute Morgen noch der Hausmeister in aller Schnelle, das sind immer meine spontane Ideen, aufgebaut hat. Wer von euch hat einen Garten? Wer liebt auch den Garten? Es sind ein paar weniger Hände. Habt ihr das schon gewusst? Gott liebt Gärten. Gott ist ein Gärtner. Was macht ein Gärtner? Ein Gärtner bringt Leben hervor, kultiviert Leben. Und ich will mit euch heute Morgen kurz in diesen Vergleich reingehen. Und mich begeistert er. Manchmal denke ich immer, begeistert es dann nur mich oder von den Gedanken her. Ich hoffe, ich kann was rüber transportieren. Der Geist übersetzt es jetzt einfach auch. Es gibt zwei Orte in der Bibel, wo dermaßen von nichts, wo kein Leben ist, zu prallem Leben geführt wird. Und wo geschieht es? In den Gärten. Der eine Garten, den kennt ihr wahrscheinlich, 1. Mose 1, 2, 3, wie heißt er? Garten Eden. Ja? Nicht jenseits von Eden, sondern mitten in Eden. Das ist der Garten. Und das ist ein Ort, wo was geschehen ist? Wo Leben sich manifestiert hat. Wo Leben sich gebildet hat. Ich will es gleich noch ein bisschen konkretisieren. Und dann haben wir auf der anderen Seite, wo ist Jesus auferstanden? Aus dem, also klar, Grab. Es war ein Umfeld, es war außerhalb der Stadt, es war vom reichen Mann, Josef von Arimathea. Das war nicht nur irgendwo eine Müllhalde, sondern die Reichen haben eher schon auch drumherum, kein jetzt vielleicht Ziergarten mit Primele oder sonst irgendwas, angepflanzt gehabt, aber es war ein Natur, einfach ein schöner Ort, auch eine Art Garten. Und wir kommen da gleich nochmal einfach drauf. Und genau in diesem Ort, in den Gärten, da entstand auf wunderbare Weise das Leben. Ich möchte mal kurz reingehen in 1. Mose 1, Vers 2, 1. Mose 2, Vers 7 und 8. Da heißt es, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von Erdboden. Ich glaube, das ist für euch keine große Neuheit und trotzdem finde ich es faszinierend. Und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hat. Hier wird ganz kurz nur beschrieben, wie Gott den Menschen geformt hat. Also nimm so ein bisschen Dreck, Staub, ja, alles irgendwie Knete, 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 zusammengefügt. Und dann lag er da, der Kerle, der Adam. Adam heißt der Mensch. Aber was war er? In dem Zustand war er was? Er war noch tot, eine Leiche, wohlgeformt, aber er hat noch kein Leben in sich, noch kein Leben. Und dann geschieht etwas, wo es heißt, und Gott blies den Atem, den göttlichen Atem in die Nase von Adam und er wurde eine lebendige Seele. Gott schuf durch sein Wirken in diesem Garten, in diesem Umfeld von diesem Garten. Er setzte ihn dann auch in den Garten hinein. Aber er schuf das Leben. Er ist der Schöpfer des Lebens. Und erst so wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Und Leute, ich glaube, das wird nicht genau beschrieben in den Evangelien, wie genau Jesus von den Toten auferweckt worden ist. Was beschrieben wird, war, das habt ihr mal in dem Lied gerade auch gesungen, es kam ein Erdbeben, heißt es mal, und da wurde beschrieben, dass dadurch der Stein weggerollt worden ist. Ich stelle mir so vor, dass der Atem Gottes, sein Hauch, dass er diesen Christus, diesen Sohn Gottes, der in diesem dunklen Grab lag, dass der Stein dann weggerollt worden ist, aber dass er ihn angehaucht hat mit diesem Schöpfungsatem, mit diesem Lebensatem. Und so ist in Christus dieses Leben neu erwacht. Gott ist der Leben aus dem Nichts hervorbringt. Leute, das ist eine Botschaft für uns heute. Wo du nichts siehst, wo nichts ist, gibt es weniger wie nichts oder Tod. Man kann ja immer steigern, gell? Grammatikalisch steigern, aber Tod, Töter, am Todesten, Tötesten oder so, geht nicht. Tod ist Tod, da ist nichts. Und aus dem schafft Gott Leben. Leute, ich sag dir, dort, wo in deinem Leben irgendwas abgestorben ist, gib die Hoffnung nicht auf. Wenn Gott aus dem Nichts, aus dem Erdklumpen, den wunderbaren, also jetzt guckt euch an, ja, müsst nicht nach vorne gucken, oder Nebensitzer, Adam und Adama, also die Männin eigentlich, oder die Frau eben geschaffen hat, was Wunderbares, aus dem Nichts. Viele haben immer die Vorstellung, Gott hat einmal die Erde in Gang gesetzt, zack, Schöpfung irgendwie, und dann lehnt er sich irgendwie zurück. Leute, wenn ich das Leben von Jesus angucke, dann ist alles, was er tut und was er sagt, was er von A bis Z lässt, mal das Evangelium, das ist von A bis Z ein Schöpfungswirken. Leben, 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 egal in welchen Bereichen, mit wem er begegnet. Lest mal unter diesem Aspekt überall, das ist doch nicht so, dass Gott sich, so jetzt mache ich es mir gemütlich auf dem Schaukelstuhl, jetzt sollen sie halt irgendwie gucken, wie der Mensch zurechtkommt. Gott sieht doch, dass das, was er eigentlich in den Menschen in Potenzial hineingelegt hat, dass es oft so verengt wird, weggerissen wird, beraubt wird und überall, wo Jesus kommt, ob er geheilt hat, Menschen von Dämonen befreit hat, wo er ihnen Hoffnung gegeben hat, wo er Menschen vergeben hat von Schuld, das ist, Leute, das ist jedes Mal Schöpfung, weil was Neues wieder entsteht. Und er tut es auch heute noch. Und an dem Abend ist ja noch, das ist ja nicht kurz der Garten, aber kurz der, ist ja interessant, diese Parallelen. Als Jesus seinen verschreckten Jüngern begegnet am Abend, nicht dann im Garten, sondern da waren sie hinter verschlossenen Türen, was hat er getan? Er hat was gesagt, Friede sei mit euch und so. Und dann hat er was gemacht? Ha? Er hat gegessen. Ja, das hat er auch. Aber vor allem, und jetzt die Parallele, versteht bitte das, er hat gemacht, wie in 1. Mose 2, da heißt es, und Gott hauchte, das ist das Wort, da hauchte Lebensatem. Ja, da steht jetzt nicht direkt Ruach drin, das ist für auch Heiliger Geist und schon auch für Luft, Wind, aber er hauchte Leben rein. Und es ist interessant, dass Jesus genau dasselbe tat an diesem Auferstehungsabend. Seht ihr diese Bogen? Hier war Schöpfung in diesem schönen Garten und an diesem Auferstehungstag ist ein Schöpfungstag. Und ich habe mir mal überlegt, jetzt weiß ich nicht, wie ihr das einschätzen würdet, wie gut euer Odem, Atem heute Morgen ist. Also ich habe ein Ding dabei. Aber ich mache es jetzt, ich habe kurz überlegt, einfach, mir hilft es manchmal immer so symbolisch, so wie wir am Karfreitag Bezahlstempel drauf gemacht haben, wo ich dachte, wie wäre es, wenn ihr euch einander anhaucht? Oh, oh, oh. Und einfach sagt, du sollst leben. Du sollst leben. Und wie gesagt, wenn ihr euch mit dem Atem nicht so sicher seid, macht halt ein bisschen Abstand. Wer es will, du sollst leben. Ja, sprecht es kurz auf. Oh Mann, ich bin schon wieder zu spät. Okay. Eden heißt Wonne. Übersetzung von Eden, Schönheit oder Wonne. Der Garten Eden war immer ein Ort, wo Leben war, Vielfalt, Düfte, Fruchtbarkeit. Der Mensch wollte ja da nicht raus. Er hat sich selber letztendlich da rausdisqualifiziert aus diesem Eden heraus. Aber Eden steht genau für das. Und jetzt will ich euch heute Morgen noch das auch mitgeben. Ich habe es vorher eigentlich schon angedeutet. Wisst ihr, in dieser tiefen Begegnung zwischen Gott und Mensch, und das war ja auch Eden, dieser fruchtbare Ort, des Ort des Wohlbefindens, das war diese ungeteilte Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und genau das geschieht am Auferstehungstag auch, als Maria Magdalena, von der Jesus, heißt es mal, 7 Geister ausgetrieben hat. Eine Frau, die nicht unter Leben stand. Das hat sie schon vor der Auferstehung erlebt, wie durch Jesus Christus und 7, das waren wir sicher auch 7, aber 7 steht immer auch, eigentlich ist eine göttliche Zahl, aber steht einfach auch für so Vollzahl. Also die war völlig gefangen genommen von diesen dunklen Mächten. Und Jesus hat sie befreit. Und diese Maria Magdalena steht dann am Grab. Sie, das Grab ist leer. Und dann, ihr kennt diese Geschichte, ich lese da nochmal 2 Verse draus vor, aus Johannes 20. Da heißt es, als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Und es ist interessant, daher glaube ich, war das Auferstehungsgrab tatsächlich in so einer Art Garten, Park oder wie auch immer Anlage, weil da heißt es dann, wen suchst du, fragt Jesus, und dann sie in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni. Das ist noch eigentlich Rabbi, aber Rabuni ist noch mehr ehrfurchtsvoller. Spricht Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus begegnet dieser Maria und da heißt es, sie weinte. Jesus sieht sie, spricht sie an. Und Maria vor lauter Schmerz, vor lauter Tränen, sieht sie gar nicht richtig hin, ist ihr Blick verstellt. Sie erkennt es nicht. Ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen bekannt vorkommt, wo man einfach, weil der Schmerz so groß ist oder die Orientierungslosigkeit, dass es so stark ist, dass man einfach, eigentlich steht Jesus vor ihr. Ich weiß gar nicht, wie er da ganz genau ausgesehen hat, aber ich glaube, wenn sie genau hätte können, ein klarer Blick, hätte sie ihn vielleicht gleich erkannt, aber sie konnte ihn nicht erkennen. Ihre Seele, ihr Inneres, sie weinte. Da ist was zerbrochen, total zerbrochen. Das ist die Situation in dem Auferstehungsgarten. Und Jesus begegnet dieser Maria und will in ihr, so wie er damals die 7 Dämonen ausgetrieben hat, schafft in ihr neues Leben, wieder Leben. Und das Interessante ist nur, durch was? Maria. Maria. Und Maria merkt in dem Moment, als sie diesen Namen hört, werdet ihr wie die Augen aufgetan. Und wir sehen das in aller Auferstehungsgeschichte, nehmen die Emmaus-Jünger genauso. Jesus ist mit ihnen auf dem Weg. Ja? Die erleben ihr Schöpfung, ihr neue Hoffnung, genauso wie Maria hier in diesem Garten. Ihr Herz horchte plötzlich auf. So empfinde ich das, wenn man die Geschichte liest. Jesus sagt nur, Maria. Und dann ist wie, ich weiß nicht, ob ihr das euch vorstellt, ich versuche mir das immer, Bibel einfach, ja, Bibel im Bild, also so reindenke. Ich glaube, als Jesus sagt, hey Maria, ich weiß nicht, wie viel weit er von ihr wegstand, da horchte plötzlich innerlich in ihr was auf, eine Aufmerksamkeit. Und sie sieht und nimmt wahr, und hier spricht der, und in dem Namen steckt ja dann drin, Maria, das Vertraute, der dich kennt, der sie beim Namen kennt. Und Namen ist nicht nur einfach, dass er halt Jesus weiß, dass jemand Josef und Roswitha oder sonst irgendwie heißt, sondern es heißt immer, Jesaja 3, kennt ihr auch, 43, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das ist genau das, was da geschieht. Jesus ruft den Namen. Und wenn du jetzt heute Morgen hier sitzt, ich weiß nicht, ob du es empfinden kannst und es glauben kannst und nur sagst, ja, das ist halt hier von oben eine Auferstehungsvertröstung. Aber ich glaube zutiefst, dass Jesus das, was er da gewirkt hat, er tut es immer wieder. Er hört nicht auf, Leben neu zu schaffen. Wo du das Empfinden hast, er hat mich nicht mehr im Blick, er sieht mich nicht. Nimm deinen Namen und dann horcht in ihr etwas auf wunderbare Weise auf. Und jetzt lass mich da diese Parallelstellen und das finde ich so krass. Oh, ich liebe da die Bibel so sehr. Ich muss euch das echt lesen. Der Jesaja, von ihm hatten wir es ja im Karfreitag, Jesaja 53. Jesaja 51 und Jesaja 58. Ich lese erst mal 51. Und das ist, was der Herr tun will. Und jetzt nehmt mal Eden, Auferstehungsgarten. Ja, was er schaffen will, was er tun will. Und es ist Verheißung an Israel, ja. Aber ich glaube, Gott will das immer und immer wieder wirken, auch bei uns und in deinem Leben. Da heißt es, Jesaja 51, Vers 3, denn der Herr tröstet Zion, tröstet alle seine Trümmerstätten. Und jetzt kommt dieses, Leute, als das Bild. Er macht seine Wüste wie Eden und seine Steppe wie den Garten des Herrn. Jubel und Freude findet man darin, Lobpreis und Stimme des Gesangs. Gott schafft es, auch heute noch, in deinem Leben, in unserem Leben. Gott leidet mit dir, wenn deine Seele Brachland ist, wenn deine Seele ausgedörrt ist. Er verdammt dich nie, er ist ein Tröster. Es sind Umstände, Dinge, Enttäuschungen, egal was. Und dann heißt es da, und Freude findet man darin, Lobpreis und Stimme des Gesangs. Wisst ihr, ich glaube, der Motor von Lobpreis und dass das durchschallend klingt, ist genau diese Erfahrung. Garten Eden. Mir geht es so. Ich frage mich manchmal, ja, vor der Gottesdienst mit der Susanne auch kurz drüber geredet, über das Gott erfahren, oder dass das Gott wirkt, ja, so eben Garten, sage ich, weißt du, Susanne, ich würde gern so jetzt manchmal der Gemeinde sagen, mach Schritt 1, Step das, ja, eine Woche, wie bei Fastenkur, mach das, und am Schluss hast du 10 Kilo abgenommen. Und wo ich euch sagen kann, mach das, mach das, mach das, und du wirst das erleben. Ich glaube, es ist ein Stück, bleibt es ein Geheimnis, ein Mysterium. Aber kein Mysterium, ein biblisches, ein geistliches Mysterium ist was anderes wie ein Rätsel, wo man da hirnen muss und sagen muss, oh, wie kann ich jetzt das Rätsel lösen oder sonst was. Sondern ich glaube, Gott sieht, wir haben vorher gesungen, wir geben uns hin oder hingegebenen Herzen, Gott, wo ich einfach sage, Gott, ich brauche das, ich brauche diese Begegnung mit dir. Du siehst mein innerer Garten. Weißt du, wer sich noch erinnert? Ich habe ihm nochmal reingehört. Letztes Jahr war Johannes Hartl da. Weißt du, ob da manche sich noch erinnern? Er hat über den inneren Garten gesprochen, aus dem Hohen Lied, wo er da beschreibt und sagt, die Verliebten, da heißt zu ihr, da sagt der Geliebte zu Verliebten, du bist wie ein verschlossener Garten, eine Quelle. Ja? Und dann sagt aber auch die Sulamit, und das ist interessant, in Hohe Lied 1, Vers 6 heißt es, ich bin so schwärzlich gebräunt. Und es war damals, war Bräune nicht so wie heute. Heute gehen die Leute, zahlen Geld fürs Sonnenstudio. Damals war das eher ein Zeichen für die Leute, die draußen arbeiten mussten. Also war eher hier Bleichgesichter. Das waren die gehobene Leute, die einen hohen Stand hatten, die in den Häusern waren. Und da sagt sie, schaut mich nicht an, denn meine Haut ist von Sonne gebräunt. Denn ich habe auf die Weinberge meiner Brüder und meiner Mutter Acht gegeben. Und dann kommt aber der Satz, aber auf meinen eigenen Weinberg habe ich nicht geachtet. Und Gott hat so Sehnsucht, dieser innere Garten in uns zum Leben zu erwecken. Und da gibt es diese, wie gesagt, diese zweite Stelle noch in Jesaja 58. Die seht ihr jetzt nicht eingeblendet, die lese ich euch vor. Jesaja 58, Vers 11, hört mal da genau hin. Und beständig wird der Herr dich leiten, und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Und beständig wird der Herr dich leiten, und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Das ist das, was Gott für dich bereithält. Ach, das andere lasse ich. Bin nächsten Sonntag, predige ich nochmal. Ich habe noch eine Bitte, die ich habe gerade gesagt, das ist manchmal ein Mysterium, ein Geheimnis, wie wieder Leben reinkommt. Auch, und Leben hat immer was mit Freude zu tun. Das gehört zusammen, haben wir hier gerade gelesen. Und ich weiß nicht, ob du glaubst, ob das schöne Worte sind, die Jesaja hier geschrieben hat, was Gott tun will. Er wird es tun. Er wird es tun. Und er will es tun. Auch heute noch. Und wir haben kürzlich beim Gebet, machen wir wieder eine Austauschrunde, und dann hat die Alex Schad einfach was berichtet, wo sie sagt, ich kann selber auch nicht alles so erklären, aber das ist einfach jetzt so geschehen. Und ich habe gesagt, Alex, das passt, glaube ich, so gut zu der Predigt heute zum Auferstehungstag, dass wir merken, das ist jetzt nicht nur einer, der jetzt davon halt es erzählt und motiviert oder sonst irgendwie, sondern das ist echt erfahrbar. Und daher bitte ich dich einfach mal, Alex, komm du nach vorne zu seiner Stimme. Ah, ja. Vorher, als ich beim letzten Lied im Lobpreis vorher, habe ich nochmal gesagt, Herr, mir geht es immer so, natürlich bereitet man vor und ist auch gut, absolut wichtig und so, aber ich habe mir da gesagt, Herr, ist noch etwas jetzt, was dir auf dem Herzen ist? Was soll ich noch reingeben? Und einfach nochmal in diesem, Tobi, vielleicht kannst du schon mal ein bisschen spielen, einfach nochmal an diesem Bild, war das nochmal wie so in diesem Garten, dass einfach durch unsere Gärten sind manche drüber getrampelt. Menschen, Umstände, wo nicht behutsam damit umgegangen worden ist. Und man kann ganz schön niedertrampeln, auch durch Worte, wo Worte des Todes oder sonst irgendetwas, des Destruktiven über dein Leben ausgesprochen ist. Und das ist wie echt niedergetrampelt. Und ich sage dir, heute ist der Tag, an dem Gott, er muss gar nichts Neues, er hat es schon, wenn du mit ihm lebst, er hat es schon angelegt in dir. Aber dass das wie, kennt ihr das auch manchmal, eine Blume oder so, wenn man der kein Wasser gibt, dann hängt die ihren Kopf runter. Und sobald man ihr Wasser gibt, dann richtet sie sich wieder auf. Und Gott möchte das so sehr, dass wir aufgerichtet, und da geht es nicht um eine stolze, aufgerichtete Haltung, sondern um eine menschenwürdige Haltung, wie er sich schöpfungsgemäß gedacht hat. Und das können wir in Christus. In Christus ist alles Todbringende besiegt.